Insider. Journalisten, Politiker, Experten diskutieren die Themen des Tages. Der Blick hinter die Kulissen zu den Themen des Tages. Die Insider. Die Themen des Tages. Heiß diskutiert.
Freitagnachmittag, Weg Richtung Wochenende. Schön, dass Sie mit dabei sind. Bevor wir ins Wochenende hineinstarten, nochmal ein aktueller politischer Überblick mit unserem Insidergespräch heute mit Karl Wendel von OE24. Schön, dass du bei uns bist, Karl.
Hallo.
Wir blicken auf die Steiermark-Wahl. Am Sonntag wurde er gewählt. Die große Überraschung war es nicht, man hat sie erwartet, aber der Gewinn war dann doch überraschend, wie hoch dann die FPÖ gewonnen hat. Die FPÖ, die ganz klare Gewinnerin dieser Wahl. Mario Kunacek von der FPÖ möchte natürlich jetzt noch Landeshauptmann werden, aber er hat nicht die Rechnung ohne Drechsler gemacht. Christopher Drechsler von der ÖVP rechnet sich jetzt auch noch Chancen aus. Wie können wir die aktuelle Woche in der Steiermark einordnen?
Ja, ich glaube, der Druck auf Christopher Drechsler steigt enorm, ja, weil wie schaut die Situation momentan aus? Es wäre das erste Mal, dass die ÖVP in der Steiermark in keiner Landesregierung sitzt. Und das wäre natürlich eine enorme Schlappe für die ÖVP. Auf der einen Seite möchte Drechsler nicht zurücktreten als Chef der Landes-ÖVP. Er hat auch die Vertrauensfrage gestellt. Und ihm wurde das Vertrauen ausgesprochen. Aber auf der anderen Seite gibt es viele Stimmen, die eben sagen, er sollte eigentlich den Platz räumen. Allen voran der steirische Chef der Industriellenvereinigung, der gemeint hat, ein Teamchef, der verliert, wird in Frage gestellt. Ein Fußballtrainer, der nichts weiterbringt, ebenso. Ein Firmenchef wird auch hinterfragt, wenn die Zahlen überhaupt nicht mehr stimmen. Warum muss ein Parteichef in der Steiermark sakrosant sein? Also der Hintergrund all dieser Diskussionen ist eben, weil Mario Kunacek, der eindeutige Wahlgewinner, der wirklich einen Durchmarsch in der Steiermark geschafft hat, signalisiert, dass er eher mit den Roten, also mit der SPÖ gehen will und es würde sich wunderbar ausgehen mit der SPÖ in der Steiermark. Und wie gesagt, dieses Szenario wäre für viele Schwarze vor Ort ein echtes Horrorszenario.
Auf dieses Szenario Blau-Rot kommen wir gleich zu sprechen. Bleiben wir aber noch einmal bei Christopher Drechsler. Wir erinnern uns, am Sonntag hat er freundliche Grüße unter Anführungszeichen nach Wien geschickt. Er meinte, die ÖVP Steiermark ist ein Bauernopfer, er ist ein Bauernopfer von der Bundespolitik. Am Montag hat er sich dann doch wieder etwas gemäßigt in seinem Ton und dann hat er sich noch einbetonieren lassen mit dieser Vertrauensfrage, wo es eben geheißen hat, ja, er bleibt Chef. Aber inwieweit kann man sich hier eigentlich einbetonieren lassen? Wann, glaubst du, rollt sein Kopf?
Ja, da müsste ich jetzt dann eigentlich in die Glaskugel schauen. Ich glaube, so martialisch würde ich das aber auch gar nicht ausdrücken. Es macht die Sache vor Ort natürlich nicht leichter für die ÖVP. Es geht auch nicht darum, ob da der Herr Drechsler sitzt oder irgendwer anderer. Es gibt ja 2, 3 Leute, die schon nachrücken könnten. So ist es ja nicht. Es geht eben wirklich um die Sache. Also wer ist derjenige oder diejenige, kann ja auch eine Frau sein, die eben die ÖVP in der Steiermark wieder nach vorne bringen könnte. Die Steiermark ist ein Swing State, ein österreichischer, einmal rot, jetzt dann schwarz und jetzt eben dunkelblau. Wir werden sehen, wie das ausgeht. Und es geht nicht um Namen, sondern es geht schon eben auch darum, wer kann all diese Probleme, die im Wahlkampf x-mal angesprochen wurden, sind, wirklich lösen. Und alle Umfragen nach dem Wahlsieg von Kunacek haben ja gezeigt, es geht nicht um die Person Mario Kunacek zum Beispiel in der Steiermark, sondern es geht um die Sachthemen, die die FPÖ eben angeschnitten hat. Eben Teuerung, Migration, die Krankenhausfrage, Liezen zum Beispiel. Ja, da hat man nicht erklärt, warum man eigentlich Spitäler zuschaut, beschweren, sollte die im Endeffekt von der Leistung, die sie bieten, ja nicht viel mehr drauf haben als ein Ärztezentrum. All das hat man verabsäumt und dafür ist eben, zumindest auf ÖVP-Seite, Drechsler zuständig. Ich wiederhole das noch einmal, es gibt kein schlechtes Wahlergebnis. Egal, ob es einem gefällt oder nicht, es gibt nur eine schlechte Politik, die dazu geführt hat. Und die ist offensichtlich in der Steiermark so gewesen, dass die Leute das, was Drechsler angeboten hat, nicht wollten.
Jetzt wollen die Leute also einen Wechsel in der Steiermark. Wechsel hin zu Blau. Mario Kunesegger hat ja haushoch gewonnen, wie wir gerade gesagt haben. Jetzt sind alle Tendenzen Richtung Blau-Rot gelenkt. Wie sieht man es in der FPÖ in der Steiermark? Will man auch lieber mit den Roten in eine Koalition gehen? Und was spricht für die SPÖ in der Steiermark? Warum nimmt man nicht die ÖVP?
Ja, das ist eben jetzt die große, ganz große Frage, denn auch die SPÖ in der Steiermark zählt zu den großen Verlierern. Es hat ja Rudi Fussi, der Rebell aus der SPÖ, ja hier relativ klar einmal aufgelistet. Fussi ist ja eigentlich ursprünglich ein Steirer. Er hat eben gesagt, all diese wirklichen Zentren der Sozialdemokratie, mit denen wir aus früheren Zeiten gekannt haben, die sind ja inzwischen nicht mehr rot, sondern sind blau geworden. Ja, und ich nehme an, dass beim Taktieren um ein Bündnis Kunesegger natürlich ganz genau weiß, der schwächere Partner in der Regierung ist auf jeden Fall Toni Lang und die SPÖ. Vielleicht präferiert man deshalb, aber so ganz klar hat man sich auch innerhalb der FPÖ noch nicht deklariert. Aber es ist auch eine psychologische Frage für Drechsler, der ja durch diese heftige Niederlage auch persönlich schwer getroffen wurde. Das hat man ja gemerkt und gesehen, nicht nur am Tag der Wahl und am Abend, sondern auch in den Tagen danach. Ich glaube nicht, dass sich Drechsler eigentlich auch unterordnen will und vor allem auch kann. Und wenn er sich unterordnen würde, wäre das ein Signal absoluter Schwäche. Und deswegen denke ich schon, dass man noch einmal darüber nachdenken muss, ob die Vertrauensfrage, die jetzt so unterstrichen wurde, wie es jetzt sich darstellt, ob man die nicht vielleicht noch ein weiteres Mal stellen sollte.
Und man darf ja auch eins nicht vergessen, man hatte den Eindruck, wenn man sich bei den Steirerinnen und Steirern umhört, dass Drechsler eigentlich nie die Herzen der Wählerinnen und Wähler kam. Es war eher ein eher unpopulärer Landeshauptmann, hat man auch bei unseren Straßenumfragen gehört. Also Drechsler war nie der optimale Kandidat für die ÖVP. Wie siehst du das?
Ja, das wurde ja im Wahlkampf mehrmals betont. Er ist nicht der bürgernahe Landeshauptmann gewesen, der sein Vorgänger gewesen ist, der Schützenhöfer. Also er galt immer als der sperrige Intellektuelle, der zwar gute, pragmatische Lösungen anbieten kann, aber wie gesagt, die Nähe der Bürger nicht findet und selbst seine Gemeinde, die er dann hingelegt hat, hat nicht das Ergebnis gebracht, was sich die ÖVP wirklich erwünscht hat. Und dann eben diese wirklich fast weinerliche Stimmung am Tag des Wahlverlustes, wo er eben alle dafür verantwortlich gemacht hat, nur nicht sich selber, das fand ich dann schon ein wenig bemerkenswert und vor allem auch fehl, weil was brauchen wir in Österreich jetzt in einer Stimmung? Wir brauchen niemanden, der sich selbst und seine nicht vorhandene Leistung beklagt, sondern wir brauchen Menschen, die durchstarten wollen, die etwas erreichen wollen, die wirklich das Land wieder dorthin bringen, wo wir vor 10 Jahren gestanden sind. Momentan haben wir eine Vielzahl von Problemen, die zu bewältigen wären. Da brauchen wir niemanden, der sich selbst beklagt.
Wie werden sich denn diese Koalitionsgespräche, Koalitionsverhandlungen, Sondierungsrunden in der Steiermark denn auf die Koalitionsverhandlungen im Bund auswirken? Jetzt ist die Steiermarker Wahl schon fast eine Woche jetzt geschlagen. Am Sonntag war es ja soweit. nach wie vor sprechen und verhandeln über eine Koalition ÖVP, SPÖ und die NEOS hier im Bund. Im Moment hat man diese Woche nicht allzu viel gehört. Ein bisschen hat man gehört, es hat dann geknirscht von Seiten der NEOS, weil sie mit dem Kollektivvertrag der Beamten nicht ganz zufrieden waren.
Aber nicht ganz zu Unrecht hat es geknirscht, ja, muss man schon auch dazu sagen. Denn teilweise agiert unsere Politik nur immer so, als wären die Töpfe prallst gefüllt. Das ist aber leider nicht mehr der Fall. Im Vorfeld dieser Kollektivverhandlungen hieß es ja auch, die Beamten, ich glaube, es sind an die 733.000 in Österreich. Wir kämen mit 500.000 aus. Die haben eben gemeint, nein, wir machen einen Lohnerhöhungsverzicht. Davon sind wir weit entfernt. Und wenn man sich die Zahlen, die sich momentan so bieten, anschaut, ist das natürlich etwas ganz Dramatisches. Es heißt ja inzwischen, dass wir bis zu 14,9 Milliarden, fast 15 Milliarden pro Jahr einzusparen hätten, und diese ganze Insolvenzwelle, die wir jetzt haben, kein Tag ohne neue Horrormeldung, das wird ja noch viel schlimmer werden. Also die Lawine rollt. Wir bräuchten dringend und wirklich dringend, also Punkt 1, pragmatische Lösungen, Punkt 2, so etwas wie eine Aufbruchsstimmung, so etwas wie, wir schaffen das, wir machen das, wir kommen da durch, und die Befindlichkeiten haben da überhaupt keinen Platz.
Aufbruchsstimmung ist überhaupt nicht derzeit zu spüren. Heute ist wieder bekannt gegeben worden, Motorradhersteller KTM mit fast 3 Milliarden insolvent. Dann, ja, wie du gerade gesagt hast, das Budgetloch wird immer größer, bis zu 14,9 Milliarden pro Jahr. Kann das überhaupt irgendeine Bundesregierung stemmen?
Ja, es geht nicht darum, die Bundesregierung stemmt es ja nicht. Wenn, dann stemmen, wenn, dann stemmen wir das. Ja, also wir, die Steuerzahler. Ja, und nur, das geht ja von oben nach unten. Wir müssen uns wirklich wieder daran erinnern, was so das ist, was uns eigentlich auszeichnet. Ich würde mir wünschen, dass unsere Bundesregierung vielleicht beim Donald Trump ein wenig an Leih nehmen würde. Trump sagt, make America great again. Wir sollten in Österreich sagen, make Fleiß great again. Ja, und nicht, wir brauchen keine Menschen, die mir sagen, wir fahren mit 100 km/h in die 32-Stunden-Woche. Wir brauchen auch niemanden, der sich empört darüber, dass wir vielleicht 41, 42 Stunden arbeiten. Wir brauchen Leute, die anpacken, die sagen, okay, momentan ist der Kahn extrem verfahren. Wir hatten gute Zeiten, wir hatten wunderbare Unternehmen, aber mir geht dieses permanent nach hinten schauen in diesem Land wirklich fürchterlich auf die Nerven inzwischen schon. Wir brauchen endlich Leute, die nach vorne schauen. Wir brauchen nicht den 100. Untersuchungsausschuss und irgendeinen Staatsanwalt von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, der uns wieder über Jahre oder Monate hinweg mit irgendwelchen Verfahren, wo am Ende eh nichts rauskommt, quält, sondern wir brauchen Leute, die sagen, wir packen es an, wir gehen da durch, wir haben ein Ziel, und dieses Ziel werden wir erreichen, egal wie schlimm die Industrie momentan ist. Das ist Realität. Aber die Politik muss mit dieser Realität leben und uns und dem Land eben eine Zukunftsperspektive geben. Also machen Sie keinen Untersuchungsausschuss, sondern vielleicht einen Zukunftsausschuss.
Dann blicken wir in die Zukunft, dann blicken wir optimistisch auf das, was kommt. Werden sich der ÖVP, SPÖ und die NEOS einigen können? Es sind ja doch drei völlig verschiedene Ideologien, drei völlig verschiedene Wahlprogramme. Wo stehen wir denn aktuell bei den Koalitionsverhandlungen?
Ja, du hast es gerade gesagt, das sind drei komplett unterschiedliche Typen Mensch, die wir da irgendwie haben. Auf der einen Seite der Karl Nehammer, der unbedingt will, ja, und Kanzler bleiben will. Auf der anderen Seite eben Andreas Babler, der ja einen fähige Umschwung machen müsste und auf der dritten Seite eben die Neos, die die Königsmacherinnen werden könnten. Ich weiß nicht, wie sich die zusammenraufen. Und dann ist noch die große Frage, ja, gibt es Ende Dezember den Andreas Babler eigentlich noch? Denn so wie wir das jetzt sehen, ist Rudi Fussi ganz gut unterwegs.
Gutes Thema, gutes Teasing. Darüber sprechen wir gleich nach der Werbung. Bleiben Sie dran.
Die Insider. Journalisten, Politiker, Experten diskutieren die Themen des Tages. Der Blick hinter die Kulissen zu den Themen des Tages. Die Insider. Die Themen des Tages heiß diskutiert.
Willkommen zurück zu unserem Insider-Gespräch. Schön, dass Sie mit dabei sind hier bei uns auf UI24TV. Nach wie vor mit unserem Insider Karl Wendel heute hier im Studio. Karl hat quasi fast jetzt schon eine Wahlrede gehalten vor der Werbung. Er meinte, Österreich braucht Aufbruchstimmung. Man soll nach vorne schauen, nicht nach hinten schauen. Dann blicken wir doch mal nach vorne Richtung SPÖ. Da könnte sich in Zukunft Ungemach abspielen, denn Rudi Fussi hat genügend Unterschriften laut seiner Aussage beisammen, um gegen Andreas Babler antreten zu können. Hat er wirklich realistische Chancen, Babler zu stürzen?
Naja, wenn die Statuten so eingehalten werden, wie sie vorliegen, ja, auf jeden Fall. Ja. Also man kann ja nicht überprüfen, ob all diese Unterschriften, die er da gesammelt haben, will tatsächlich eben von SPÖ-Mitgliedern kommen. Vielleicht sind auch viele Fake-Unterschriften dabei. Nicht einmal er selbst kann das überprüfen, weil er keinen Zugriff hat zu den Datenbanken der Sozialdemokratischen Partei. Aber er lässt nicht locker. Ja, egal wie hoch der Gegenwind ist und egal wie mitleidig das, was er da so abzieht, kommentiert wird, er geht immer einen Schritt nach den anderen. Viele sagen, er macht das nur für sich selbst. Vielleicht erfahren wir irgendwann einmal, dass es doch eine innere Wahrheit gibt und es andere Leute sind, die Rudi Fussi nur nach vorgeschickt haben. Aber es ist schon bemerkenswert, was der Mann da hinlegt und vor allem mit welcher Offenheit so bei dieser Pressekonferenz. Das war ja geradezu legendär. Zumindest ist das der Erste, der SPÖ-Chef werden will und dann so gesagt hat, ich rauchte zwischen 10 und 15 Cannabis-Joints pro Tag.
Absoluter Striptease sozusagen.
Ich lasse mich von meinem Mann scheiden. Es gab Gewalttätigkeiten zwischen meinem Mann und mir und die Krankenakte ist auch so dick von ihm. Also das muss man schon einmal übers Herz bringen, dass man sich derart outet in der Öffentlichkeit. Aber ich glaube, dieses Outing hat deshalb stattgefunden, weil er wusste, all diese Dinge, die er gesagt hat, die werden ja früher oder später sowieso Stück für Stück herausgekommen. Also sage ich es lieber gleich, dann kann ich sagen, später, ich habe es ja ohnehin sofort gesagt. Ob das jetzt in der Tat dazu führt, dass Rudi Fussi die SPÖ übernimmt, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beantworten, weil ich glaube, das kann nicht einmal er selbst beantworten. Tatsache ist, gut für Andreas Babler und für die Verhandlungen als solche ist das momentan nicht.
Spannende Wochen weiterhin in der Innenpolitik. Wir werden das natürlich weiterhin verfolgen. Wenn wir dich jetzt schon mal da haben als Außenpolitik-Experten, wollen wir natürlich auch auf die weltpolitische Lage kurz mit dir noch sprechen zum Abschluss dieses Insiders. Der ukrainische Angriffskrieg, der russische Angriffskrieg in der Ukraine, nach wie vor keine Entspannung in Sicht. Im Gegenteil, jetzt droht Wladimir Putin mit einer Megawaffe, die könnte auch ganz Europa erwischen. Was ist über diese Megawaffe denn bekannt?
Ja, das hat er, wie gesagt, auch heute wieder betont bei einer Pressekonferenz. Es geht um die sogenannte Oreshnik-Rakete. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Die Reichweite, ja, in der Tat. Es geht bis nach Zentraleuropa. Die Raketen haben 6 Sprengköpfe. Sie könnten natürlich auch nuklear bestückt werden. Allerdings könnte Putin, und damit hat er ja gedroht, innerhalb kürzester Zeit auch das Regierungsviertel in Kiew völlig platt machen. Da hatten wir bisher noch ein wenig Zurückhaltung, wenn es überhaupt Zurückhaltung in diesem Krieg jemals gegeben hat, geübt. Also sein Ziel ist, Selenskyj, den Präsident der Ukraine, bis hin zum 20. Jänner, der Inauguration von Donald Trump in Amerika, so zu schwächen, dass es wirklich klare Frontlinien in der Ukraine gibt. Denn Trump hat ja immer gemeint, es wird wahrscheinlich nicht ohne einen Gebietsverzicht seitens der Ukraine gehen, wenn wir Friedensverhandlungen haben wollen. Wie ist der Ist-Stand momentan in der Ukraine? 20% des Staatsgebietes des Landes, das riesig groß ist mit 44 Millionen Einwohnern, 20% sind derzeit von russischen Truppen besetzt. Die ukrainische Armee ist nicht in der Lage, entscheidende Gegenstöße zu machen. Und entlang dieser Frontlinie, sagt zumindest Trump, wollen sie den Krieg einfrieren. Bisher hat Selenskyj immer darauf gepocht, nein, es muss einen völligen Rückzug der russischen Armee aus der Ukraine geben. Putin hat das immer wieder verneint bzw. als lächerlich abgetan. Wahrscheinlich läuft es eben darauf hinaus, dass es entlang dieser Frontlinie, die wir momentan eben haben, wird die Demarkationslinie entstehen, und irgendwann in vielen Jahren wird es dann vielleicht auch einen Friedensvertrag geben und bis dahin einen Waffenstillstand. Ich rechne damit, dass es diesen Waffenstillstand zumindest ab dem Frühjahr 2025 geben wird.
Aber Donald Trump wird den Krieg nicht in einem Tag beenden, wie er sagt.
Ja, naja, er hat ja gesagt, ich werde die beiden Kriegsparteien 24 Stunden in einem Raum einsperren und so einen großen Druck auf sie ausüben, dass es diesen Vertrag geben wird. Herr Putin hat natürlich bei der gleichen Pressekonferenz, wo er die Raketenfrage angesprochen hat, auch gesagt, er halte Trump für eine kluge und erfahrene Persönlichkeit. Also da werden schon Signale der Freundlichkeit in Richtung Washington geschickt. Tatsache ist, bei all diesen Diskussionen um die Ukraine, entscheiden werden das die Großen und ganz sicher nicht wir.
Karl Wendel, danke schön für den Besuch bei uns im Studio und danke für die Einblicke in die Weltpolitik und die Innenpolitik. Wir gehen eine ganz kurze Werbeunterbrechung, dann sind wir gleich wieder bei Ihnen. Bleiben Sie dran.